Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetall. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch.
Ja, das ist Ausgabe vom 6. Februar 2026. Dominik Feusi und Markus Sonn. Ja, Alex Reichmuth, unser Kollege vom Nebelspalter, hat eine interessante Geschichte zur Windenergie in Schottland. Dominik.
Ja, die Windrädli offshore, außerhalb in der Nordsee von Schottland. Man sagt ja, das funktioniert wahnsinnig gut. Das bringt ganz viel Energie. Ja, es bringt schon mehr Energie als auf dem Land. Aber die Energie kann man nicht brauchen. 77% vom Stromertrag hat man nicht können einspeisen letztes Jahr. Und zwar, weil das Netz das gar nicht aufnehmen konnte. Und zahlen hat man es aber trotzdem müssen. Das ist wahnsinnig. Wo man nicht, und sozusagen die Leute in Schottland, auch in England und so, haben also müssen für 77% Windrädli-Strom zahlen, wo man irgendwie gar nicht produziert hat.
Das ist wirklich der Wahnsinn von der Windenergie. Und England ist ja zwar langsam ein bisschen dran, das zu korrigieren, aber es ist noch ein weiter, weiter Weg. Und wenn man einfach denkt, was der Energiepreis für eine wichtige Rolle spielt für die Wirtschaft, dann muss man schon sagen, dass Europa so Mühe hat, und Großbritannien gehört da nämlich auch dazu, unter einem lieben, lieben Boris Johnson haben es aber schon, und David Cameron, das ist immer auch interessant, sind alles Konservative gewesen, die den grünen Wahnsinn auch mitgemacht haben und sogar noch stolz gewesen sind. Der Boris Johnson hat ja das Gefühl gehabt, sie werden, er hat einen guten Ausdruck gehabt, weil er hat ja immer super gute Ausdrücke gehabt für jeden Unsinn. Jetzt weiss ich nicht mehr, was er gesagt hat wegen der Windenergie, aber er hat irgendetwas Silicon Valley von der Windenergie, wird dann in Großbritannien schon irgend so etwas, nicht genau so, aber typisch Boris Johnson, und heute zahlt man die Rechnung für den Unsinn. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Vielleicht würde ich sagen, das passt jetzt gerade, wenn ihr wirklich bei der Energiepolitik daraus kommt. Wenn ihr wirklich eben nicht in eurem Garten Windrädli aufstellt, in der Meinung, ihr könnt den Temperaturanstieg auf der Welt damit bremsen. Weil letztlich geht es ja um das, dass die Leute wirklich das Gefühl haben, mit so einem Windrädli kannst du das ganze Klima weltweit beeinflussen. Wenn ihr das besser wissen wollt, müsst ihr unbedingt jetzt zuhören. Avenergy, das ist der Verband von der Erdölindustrie in der Schweiz. Das ist einer der wichtigen Player in der Energiepolitik, der auch immer sehr pragmatisch und sehr faktenorientiert war. Hört jetzt gut zu.
Power Stories. Wie sicher ist unsere Energieversorgung? Wie sieht die Zukunft aus mit Wasserstoff, Synfuels oder fossilen Reserven? Avenergy Swiss zeigt es in regelmäßigen Videoreportagen auf YouTube. Klar, verständlich, recherchiert.
In der neuen Ausgabe erfahren wir unter anderem von Thomas Osterwalder von der Osterwalder Gruppe, Heizöl ist entscheidend für die Versorgungssicherheit mit Energie.
Öl ist und bleibt Nummer 1 Energieträger im Wärmemarkt. Wenn ich denke an die Energiekrise im 2023, das Öl ist immer verfügbar gewesen, wir haben nur Lagerkapazität.
Power Stories auf dem YouTube-Kanal von Avenergy Swiss. youtube.com/@AvenergySwiss. Avenergy, Energie für Mobilität und Gebäude.
Ja, der Pascal Schmid, der Nationalrat von der SVP im Thurgau, ein aufsteigender Star, hat eine Anfrage gemacht am Bundesrat. Und da ist ein sehr interessantes Ergebnis herausgekommen. Dominik, um was geht's?
Er hat genau wissen, wie denn die Kriminalitätshäufigkeit von Schweizer und Ausländern im Bereich häusliche Gewalt aussieht. Und die Auswertung, die der Bundesrat geliefert hat, die zeigt, Männer sind häufiger tatverdächtig als Frauen, aber Ausländer häufiger als Schweizer. Und ganz extrem, wenn du das anschaust, wenn du so schaust, das kombinierst, Frauen, Männer, Ausland und Schweizer. Also ausländische Frauen sind leicht häufiger gewalttätig als Schweizer Männer. Ausländische Frauen von 10'000 sind 13,2 sind beschuldigt wegen häuslicher Gewalt. Bei Schweizer Männern ist es 12,6. Ausländische Männer 33,3, Schweizer Frauen 4,4.
Also das zum Thema Femizid nämlich auch. Es geht jetzt natürlich nicht nur um Mord, sondern es geht wirklich um häusliche Gewalt. Und Mord ist ja eine Form und eine extreme Form von häuslicher Gewalt. Aber es geht eben um das, dass man bei allen diesen kriminellen Taten ist Kultur viel entscheidender als alles andere, was unsere lieben linken Freunde behaupten, die immer sagen, ja, eben, das geht gar nicht darum. Es gibt Schweizer Banquiers, die genauso brutal sind wie der Kosovo-Albaner, der jetzt einen orthodoxen Juden abgestochen hat. Oder? Da muss man sich mal vorstellen, was die sagen. Die sagen so einem 40-jährigen Schnudderbohr-Gof, der jetzt einen orthodoxen Juden angegriffen hat, der kommt nicht häufiger vor, als dass zum Beispiel der Sergio Ermotti irgendwo Gewalt anwenden wird. So weit sind wir langsam, weil einfach die Leute nicht zugeben wollen, dass die Zuwanderung von Leuten aus anderen Kulturen vielleicht Probleme gibt. Und ich würde jetzt hier auch die Leute sogar verteidigen. Hätten wir alle die Eidgenossen aus dem 16. Jahrhundert einwandern lassen in unser heutiges Land. Wir hätten ja auch hohe Kriminalitätsprobleme. Und ich bin überzeugt, dass die eidgenössischen Frauen vom 16. Jahrhundert auch gewalttätiger gewesen sind. Die haben nämlich ihre Kinder verschlagen, dass es nicht mehr schön ist. Nicht alle, nicht, dass ich jetzt wieder 1000 E-Mails überkomme, wo Leute sich aufregen. Aber es ist so, das ist ja der Witz vom Westen, dass wir Gewalt enorm zivilisiert haben auf eine Art, wie es noch nie stattgefunden hat in der Menschheitsgeschichte, und andere Regionen haben das nicht gemacht. Und wenn die Leute nachher zu uns kommen, müssen wir uns doch nicht wundern. Und ich finde deswegen die Statistik so interessant, wie sie zeigt, dass eben auch bei den Frauen aus dem Ausland, und man kann sicher noch sagen, es sind wahrscheinlich alle aus mehr oder weniger der gleichen Kulturen, nämlich muslimische Kulturen, einfach das Gewaltniveau noch höher ist. So wie es bei uns vielleicht im 18. Jahrhundert noch war, allgemein. Das ist nämlich der Punkt. Gut.
Warte noch, oder es heisst einfach da ausländische Frauen. Ich bin überzeugt, eben, wenn man da würde, noch nach Ländern aufschlüsseln, oder? Das wäre dann interessant. Also das sind ja nicht deutsche Frauen, die so gewalttätig sind. Das sind nicht irgendwie, sagen wir, oder Isländerinnen oder so irgendwie. Nein. Das ist eben entscheidend, dass man wirklich nach einzelnen Ländern möglichst näher, damit man die kulturelle Abbildung, die du erwähnst, die entscheidend ist, dass man die wirklich erkennen kann. Und das ist ja das Anliegen, wo der Frank Urbaniocchi in seinem Buch über Kriminalität gemacht hat, wo wir am 27. März jetzt anmelden, im Glockenhof in Zürich, am 6. Türöffnung, wo man sich jetzt anmelden kann, um das genauer mit ihm anzuschauen.
Absolut. Genau, man muss wirklich auf die einzelnen Nationalitäten schauen. Und das ist nämlich auch wichtig, weil es absolut ungerecht ist gegenüber allen anderen Nationalitäten. Mhm. Die grosse Mehrheit von allen anderen Nationalitäten machen gar kein Problem. Sind zum Teil sogar viel weniger kriminell als die Schweizer. Zum Beispiel die Engländer sind weniger kriminell als die Schweizer. Also von dem her ist es wirklich wichtig, dass man über diese vier Länder, ich wiederhole es gerne, Afghanistan, Algerien, Marokko und Ukraine, das sind die vier Nationalitäten, die im Kanton Zürich nach Angaben vom Regierungsrat Mario Fehr am meisten Probleme verursachen. Die, nur die, dann müssen wir halt dort mal etwas machen. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, Individualbesteuerung. Ja, das wird eine interessante Abstimmung, obwohl die Umfragen immer noch sehr, sehr positiv sind für die Individualbesteuerung, aber ich glaube es nicht ganz. Ich kann mir es ja nicht so recht vorstellen, aber ist ja gleich. Auf jeden Fall gibt es da wieder nach dem Serge Gaillard, den wir auch schon erwähnt haben, wo man Skeptiker ist von dieser Individualbesteuerung, eine weitere, sehr prominente Sozialdemokratin, die auch dagegen ist, Dominik.
Ja, Susanne Lüttenegger-Oberholzer, während 20 Jahren so ein bisschen steuer- und finanzpolitische Gewissen von der SP im Nationalrat, sie ist dagegen, ganz klar. Sie sagt, einerseits zitiert sie das Herrn Geier, aber dann sagt sie, oder, neben dem Ziel, das sie richtig findet, die Umsetzung sei schlecht, die Steuerausfälle sind zu hoch. Das ist ja die klassische Argumentation von der SP. Immer dann, wenn es irgendwo nur einen halben Franken weniger Steuereinnahmen gibt, ist die SP nämlich eigentlich dagegen. Und dann sagt sie, oder, dass sie nicht schlimm, weil schlimm, die Vorlage, weil die Doppelverdiener, die vor allem da an die Kasse kommen. Und da hat sie natürlich einen Punkt. Ich meine, das ist schon noch verrückt. Die FDP und die SP sind ja die Parteien, die immer sagen, ja, man muss etwas machen wegen der Vereinbarkeit von Karriere und Beruf, oder? Und wenn aber eine Familie, eine Junge, vielleicht die Mutter, ein, zwei, drei Jahre daheim bleibt, dann hast du genau die Situation, dass nur noch einer verdient und der kommt dann voll in die Progression hinein. Also die Individualbesteuerung, die bestraft voll die jungen Familien und geht zugunsten eben von uns zwei, die erwachsene Kinder haben, die beide verdienen. Und das ist natürlich schon, ist einfach schräg in der Landschaft. Man kann nachher nicht die ganze Zeit im Nationalrat sagen, man muss endlich etwas für die jungen Familien machen, wenn man so eine Vorlage durchstiert.
Gut, wenn man ganz streng materialistisch schaut, ist natürlich schon noch sachgemäß, dass die SP und die FDP genau uns entlastet, weil wir sind ja die wichtigste Klientel, oder? Also über unser Alter Akademiker sind entweder bei der FDP oder eben bei der SP. Doppelverdiener bei der SP sind auch stark verbreitet, oder? Also von dem her, es ist rein materialistisch gesehen, sind schon die richtigen zwei Parteien, die das wollen. Wobei, jetzt kommt's wieder. Ich bin immer noch für die Individualbesteuerung. Einfach, dass ihr es wisst. Hört gut zu. Ich bin dafür. Ich bin dafür. Ich bin dafür. Ich stimme ja. Und bin natürlich heute in guter Gesellschaft, weil Katharina Fontana in der Zürcher Zeitung auch dafür geschrieben hat. Und der Dominik kommt jetzt in Verlegenheit, weil Katharina Fontana ist eine grosse, grosse Journalistin, die wir beide sehr, sehr bewundern und gut finden. Aber selbstverständlich, man kann in allen Fragen unterschiedliche Meinungen.
Ja, sie sagt, und da hat sie natürlich einen Punkt, die Ehe hat im Steuerrecht nichts verloren. Ja, von mir aus, aber die Umsetzung ist derart absurd. Noch ein weiterer Punkt möchte ich ins Feld führen. Jetzt musst du dir mal vorstellen, man kann nämlich auch, es ist ein wunderbares Steuerschlupfloch, da hat letzten Sommer schon der Rainer Eichenberger darauf hingewiesen. Also stell dir vor, jemand schafft einen Anwalt oder schon so, schafft voll, seine Frau schafft nicht. Ja, was macht er denn? Er tut pro forma seine Frau in seiner Anwaltskanzlei an, stellen und den Lohn halbieren. Kann er wunderbar, kann er Tausende von Franken Steuern sparen. Und nachher muss wahrscheinlich die Steuerbehörde schauen, ob die Frau wirklich je in dem Büro erscheint von dem Anwalt. Hey, das ist, hallo, es ist alles Mumpitz, was da läuft. Macht, ja. Hört auf, so einen Blödsinn machen.
Genau, man kann es übrigens auch noch, wo man auch natürlich sparen kann, ist bei den ganzen Anlagen. Oder? Man kann ja zum Beispiel sagen, die Dividende gehören dann meiner Frau, wo sie fast verdient, ist sie nachher die, die alle Aktien halten, und dann kann man so natürlich auch Steuern sparen. Aber Dominik, muss dir sagen, immer wenn man Steuern sparen kann, bin ich so dafür. Ich habe nichts gegen Steueroptimierung. Ich finde das super. Die Anwälte sollen nur ihre Frauen anstellen. Das ist ganz gut. Genau. Immer wenn der Staat weniger Geld bekommt, ist es gut. Hört gut zu. Der Staat hat viel zu viel Geld. Alles, was er verliert, ist gut. Und die 650 Millionen, die er weniger hat, Gott sei Dank. Gott sei Dank.
Das ist noch ein letzter Punkt. Das Vermögen eben, kann man auch so aufteilen. Du hast es erwähnt. Das Problem kommt dann einfach, wenn die zwei nicht mehr so gut auskommen miteinander, die zwei, und es eine Scheidung gibt. Oder nachher sagt der Mann, ja, ich habe dir das Aktienpaket nur gegeben, zum Steuern sparen, gib mir es jetzt zurück. Und was sagt dann die Frau? Nein, ich behalte es jetzt. Das gibt lustige Prozesse.
Das lustig. Aber Dominik, es wird einfach so. Ich glaube es wirklich, es wird angenommen. Es wird angenommen.
Wir werden es sehen.
Ich von der FDP ist das gut. So, gut. Jetzt ist fertig. Jetzt aber die FDP hat zwischen etwas ganz Gutes, wo wir uns völlig einig sind. Etwas ganz Gutes jetzt im Köcher, nämlich die sogenannte Personalbremsinitiative, die im Kanton Zürich eingereicht wird. Dominik, was ist der Stand?
Ja, heute Morgen eingereicht worden ist. 8700 Unterschriften sind gesammelt worden. Das sind viel mehr als nötig und zeigt, wie populär das Anliegen ist. Die Personalbremsinitiative, die will dafür sorgen, oder, dass der Staat nicht einfach so weiter wächst und wächst und wächst und wächst und zwar stärker wächst als die Bevölkerung. Man kann, der Initiativtext lässt das zu, man kann Ausnahmen machen, aber dann muss das Parlament das beschliessen, es muss befristet sein und so weiter. Das ist eigentlich gut. Ich finde wirklich, das Staatswachstum darauf umreiten, das muss die FDP unbedingt machen. Weil das ist etwas, wo sie speziell hat und wo andere Parteien sich nicht getrauen, anzusprechen.
Absolut, das ist eine sehr gute Initiative und das ist jetzt eine Aufforderung an andere feinsinnige Parteien in den anderen Kantonen. Machen das überall. Machen das in allen Kantonen. Das ist sowieso in der Schweiz, historisch gesehen, immer der Weg. Kommen alle wichtigen Reformen, fast alle wichtigen Reformen, sagen wir es so, alle richtig guten Reformen, kommen aus den Kantonen und fangen in den Kantonen an. Das ist viel, viel einfacher, dort mal das auch ausprobieren. Das ist das Experimentierfeld. Da kann man nämlich auch gewisse Sachen, die vielleicht nicht so gut sind, kann man dann nachher wieder vergessen und sagen, ja gut, was die da in Uri gemacht haben, ist nicht so gut, machen wir es nicht. Deshalb alle die FDPler in den anderen Kantonen machen das auch. Das Personal muss zurück, es muss zurück. Es ist zu teuer. Sie verdienen zu viel und sie sind viel zu viel und sie regulieren nur den ganzen Tag. Das ist ihre Aufgabe. Gut. Gehen wir zu einem anderen Thema. Auch so ein Bürokratiemonster namens Europäische Union hat nochmal etwas Neues eingeführt, das uns alle belustigt, Dominik.
Ja, man kopiert ein bisschen den italienischen Weg. Also es ist der französische Industrieminister Stéphane Séjourné, der will unbedingt die Wettbewerbsfähigkeit ganz kaputt machen. Er will so eine Made-in-EU-Strategie. Und das würde bedeuten, also, dass zum Beispiel Firmen wirklich müssen, in der EU einkaufen, ihre Sachen, die sie dann verarbeiten. Es ging um europäischen Patriotismus, hat er gesagt. Und das machen ja andere mich das auch, eben zum Beispiel China möchte das auch. Auch wenn es um Investitionen geht, muss die Mehrheit von den Investoren muss aus der EU sein. Da gibt es ein ganzes Gerüst von Quoten, eben, woher die Vorprodukte kommen können und so weiter, damit man überhaupt Sachen verkaufen kann. Und das ist ja noch verrückt. Ich meine, wenn man überlegt, was denn am schnellsten und sofort betroffen wird sein, zum Beispiel Solardächer oder so, oder auch die Windenergiesachen, wo ja alle aus China importiert werden, und das kannst du dann nicht mehr, und dann wird die ganze Show noch teurer, es wird alles noch teurer. Oder so eine Politik geht immer auf Kosten der Konsumentinnen und Konsumenten. Aber man ist da gewillt. Italien hat das ja schon nicht durchgehalten, oder, die Idee. Wir haben ja schon mal darüber geredet. Und ich bin nicht sicher, ob die EU so eine Politik weiter kann ziehen. Es ist einfach so ein französisches EU-Kommissionsluftschloss. Aber es ist eigentlich gefährlich, vor allem für Konsumenten in der EU, finde ich.
Genau, und es ist natürlich auch noch ironisch, weil es ja nicht so anders ist als das, was Amerika macht. Und wenn die EU das einmal hört, ist der Herr Trump der grösste Vollidiot, der das macht. Und jetzt macht es die EU ein bisschen ähnlich. Wobei, Dominik, ich bin da ein bisschen anderer Meinung als du. Ich finde, gegenüber China muss man schon schauen. China bescheisst, wo es nochmal geht. Und gegenüber China habe ich nicht einmal so ein Problem, wenn man protektionistischer wird. Die schwemmen unsere Märkte mit Dumpingprodukten, die sie total subventionieren und ihren eigenen Märkten tun sie, wo es geht, zumachen. Also von dem her, China finde ich auch ein Spezialfall. Aber du hast Italien noch erwähnt, das ist nämlich auch ein interessantes Thema. Könnt ihr euch vielleicht erinnern, in der Presse oder in den Medien ist ja das jetzt überall umgedreht worden, die Geschichte, ja, eben Italien tut uns, die Schweizer, unsere Schweizer Industrie benachteiligt, hat da ganz bestimmte neue Regelungen gemacht, die sehr nachteilig sind für die Schweizer Industrie. Und sofort haben wir natürlich alle die professionellen EU-Turbos gehört, ob sie jetzt in den Medien arbeiten, das sind auch alle, oder im Parlament hocken. Alle haben gesagt, gesehen, das zeigt wieder, was für ein Nachteil das ist. Und wir müssen unbedingt mit der EU Rechtssicherheit haben. Das ist überall gekommen. Jetzt liest man heute in Zürich-Zeitung einen schönen Artikel. Die Zürich-Zeitung übrigens hat auch brüllt wegen dieser Massnahme. Liest man einen schönen Artikel, wo erstens steht, die Italiener haben eigentlich schon halb aufgegeben, sie krebsen zurück. Und jetzt kommt das Interessante. Betroffen war eben nicht nur die Schweiz von dieser neuen Regelung. Hat man nie gehört. Wisst ihr, wer auch noch betroffen war? So ein paar Kleinstaaten, so unbedeutende Kleinstaaten, wie zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Südkorea, Großbritannien. Hey, hat irgendein Schweizer das Gefühl, dass die EU das, besser gesagt Italien, das gegen diese Länder hätte können durchsetzen? Aber nein, in den Medien wird nur über die Schweiz geredet. Oh, wir armen Schweizer. Oh, wir werden da ganz schlecht behandelt. Und die anderen Länder hat man gar nicht erwähnt. Wenn man die anderen Länder gewusst hätte, hätte man von Anfang an können lachen und sagen, ja, mal schauen, wie lange unsere Italiener das durchhalten gegenüber den Amerikanern, den Japanern, Südkorea und den Briten. Sorry, Nullgeschichte. Zürich-Zeitung bringt es dann auch ganz klein. Man muss auf der letzten Wirtschaftsseite suchen mit den Lupen, wie so peinlich ist für die Euro-Turbos, auch in der Zürich-Zeitung, was leider auch da hat. Nicht alle, aber da. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Sotomo. Das Meinungsforschungsinstitut hat sich wieder mal gekümmert um den sozialen Zusammenhalt in der Schweiz. Was sind da die interessantesten Erkenntnis?
Ja, im Auftrag von der Biermarke Feldschlössli hat man den Zusammenhalt in der Schweiz untersucht und der Zusammenhalt steht nicht gut um den Zusammenhalt und trotz der Krise um uns herum, wir rutschen nicht zusammen. Die Unterstützung für den Militärdienst sinkt auch und es ist wirklich, die Medien werden kritisch betrachtet. Es wird so ein Bild zeichnen von einem Land in Auflösung ein Stück weit, oder? Also die Konkordanz ist auch nicht wahnsinnig beliebt und so weiter. Und das, obwohl 76% von allen Befragten eigentlich das politische System für am wichtigsten für den inneren Zusammenhalt findet.
Immerhin, aber das ist eigentlich eine gute Nachricht, dass die Leute so intelligent sind, dass sie das merken, oder nicht?
Ja, aber eben dann hast du die Sachen, die euch dazugehören, wie Konkordanz nur von 26%, Milizsystem nur 22%. Also letztlich ist halt das, was wirklich den Leuten nahe ist, okay, das kann man ja sagen, dass sie wirklich können abstimmen können. Das ist das Entscheidende. Und ich bin dann gespannt, wenn man noch gefragt hätte, ob denn das ihnen so wichtig ist, dass sie vielleicht gewisse Verträge mit der Europäischen Union nicht so gut finden. Aber das hat man natürlich nicht gefragt.
Ich habe noch eine andere These, um das zu erklären, die Diskrepanz. Ich glaube, die Medien spielen eben auch eine Rolle. Also weißt, das Milizsystem und Konkordanz werden eigentlich in den Medien sehr häufig negativ dargestellt. Oder?
Ja,
also
gar nicht.
Das Milizsystem sowieso, oder? Das Parlament ist überfordert, das sind ja alles Idioten, die haben ja gar keine Ahnung mehr, das geht nicht mehr, man muss wirklich das professionalisieren. Und Konkordanz wird ja auch immer als eine Schiebung fast dargestellt, oder? Ja, die grossen Parteien und so weiter und die FDP sollte schon lange keinen zweiten Sitz mehr haben. Während eben direkte Demokratie auch die Journalisten sich nicht getrauen, das negativ darzustellen, weil es ist natürlich der Kern von unserer, von unserer Identität. Da getrauen sie sich dann vielleicht nicht. Also nur so als These. Gut, gehen wir noch zum letzten Thema. Ja, es hat mal eine Stadt gegeben, die hat Berlin geheissen. Die heisst nicht mehr Berlin. Die heisst jetzt Schilda. Schilda heisst sie. Und die Schildbürger in Berlin, die leben gut oder auch nicht so gut, je nachdem, Dominik.
Es ist ja wahnsinnig kalt in Nordeuropa und es hat Eis auf den Strassen und auch in Berlin und so. Und in Berlin gilt eben ein Verbot von privatem Streusalzgebrauch. Und der Berliner Senat hat sich erfrecht, zu beschliessen, dass wir Streusalz jetzt auch privat verwenden dürfen. Und zwar genau bis zum 14. Februar. Dort dagegen ist der Naturschutzbund Berlin mit dem komischen Namen NABU ist vor Verwaltungsgericht gegangen, weil der Senat willi mit dem Beschluss geltendes Recht außer Kraft setzen und hat prompt Recht bekommen. Es ist also weiterhin so, in Berlin ist die private Verwendung von Streusalz verboten. Und zwar der Grund ist ganz einfach, das wäre für die Umwelt und für den Naturschutz ganz schlimm, wenn man das ein bisschen Streusalz brauchen. Es ist also wichtiger, dass man kein Streusalz braucht und man nimmt dafür in Kauf, dass Leute reihenweise umfallen und irgendwie sich Zeug brechen.
Genau, und Streusalz ist natürlich auch ein Problem fürs Hirn. Das ist vielleicht auch ein Grund. Die haben vielleicht ein bisschen zu wenig Salz auf der Strasse. Deshalb ist das Hirn ein bisschen belastet bei den Berlinern. Ich wollte nur noch schnell anekdotisch beifügen. Du hast gesagt, es sei so kalt. Es ist wirklich wahr. Meine Schwester wohnt ja an der Ostsee in Deutschland und es ist minus 20 Grad. Es ist minus 20 Grad an der Ostsee. Die Ostsee ist am Gefrieren. Das einfach als Information zum Thema Klimawandel, wo es ja so wahnsinnig warm wird im Winter, oder? Was man schwitzt an der Ostsee.
Und in der Ostsee, die hat ja auch Salz drin. Also das ist ja, wahrscheinlich ist es wahnsinnig giftig in der Ostsee und so. Also ich komme gar nicht raus. Aber wenn Salz in Berlin ist, also giftig, aber wenn die Ostsee voll Salz ist, dann ist es nicht giftig.
Nein, dort ist alles okay. Solange die Russen ihre U-Boote auf den dummen Kurven, ist alles gut. Also das war es, Bern einfach, am 6. Februar 2026. Dominik Feusi und Markus Somm. Wir wünschen allen ein gutes Wochenende. Hören uns wieder am Montag, gleiche Zeit, gleicher Kanal. Und wie immer, könnt ihr euch nicht entschuldigen, wenn ihr jetzt morgen, falls der Schnee kommt, geht salzen! Tönt den Berliner mal zeigen, wie man tut salzen. In dem Sinn, macht's gut, bis bald.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, Ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetalle. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch